Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Nachdem wir uns in der letzten Folge eine Parallelhandlung in Kalidon angesehen haben, kommen wir in dieser Folge wieder zurück zu Herakles. Herakles hat mittlerweile schon so einiges geschafft. Und weil schon so viel passiert ist und ihr euch ähnlich wie ich sicher nicht alles merken könnt, will ich einmal ganz grob die bisherige Handlung zusammenfassen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich. Wenn ihr eh schon alles im Kopf habt, dann springt einfach ein paar Minuten vor. Nach dem Jingle geht es da weiter, wo wir in der vorletzten Folge aufgehört haben. Also, was wissen wir über Herakles? Herakles ist ein Nachfahr des Perseus. Sein Vater ist Zeus. Zeus hat sich eine Sterbliche namens Alkmene als Mutter seines Sohnes ausgesucht, weil sie von Perseus abstammt. Dass Alkmene zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet ist, mit einem Mann namens Amphitryon, stört Zeus nicht weiter, im Gegenteil, er nutzt das aus, denn während Amphitryon auf Reisen ist, verwandelt Zeus sich in ihn und verführt Alkmene in Gestalt ihres Ehemannes. 3 Nächte lang zeugen Zeus und Alkmene Herakles. Erst als der echte Amphitryon nach Hause kommt, wird klar, mit wem Alkmene hier verkehrt hat. Dann zeugen diese beiden übrigens auch noch Herakles' Bruder Iphikles. Der spielt aber ansonsten keine große Rolle, darum werde ich ihn jetzt nicht weiter erwähnen. Wenig später prophezeit Zeus dann auf dem Olymp, dass der nächste Nachfahr des Perseus zum großen Herrscher über sein Geschlecht werden wird. Doch Hera weiß, dass Zeus ihr schon wieder fremdgegangen ist und funkt dazwischen. Sie lässt einen anderen Nachfahren des Perseus, der bald geboren werden soll, vor Herakles zur Welt kommen. Eurystheus. So trifft ihn die Prophezeiung statt Herakles. Eurystheus wird herrschen und Herakles muss für ihn später die 12 Arbeiten verrichten. Nur wenig später schickt Hera noch 2 Schlangen in die Wiege des Herakles, die er aber auch durch seine unglaubliche Kraft besiegt. Die Geschichte geht weiter und Herakles wächst zu einem starken, jungen Mann heran. Er wird in allen möglichen Fähigkeiten ausgebildet, vor allem im Kampf, Ringen, Bogenschießen und so weiter, was man halt so braucht als Held, und er vollbringt erste Heldentaten. Er prügelt seinen Gesangslehrer zu Tode, muss dann zur Strafe Rinder hüten, zeugt nebenbei 50 Kinder mit 50 Königstöchtern und besiegt den kitaironischen Löwen. Von da an trägt Herakles das Löwenfell als sein Markenzeichen. Außerdem schnitzt Herakles sich seine Keule aus Olivenholz. Dann befreit er die Stadt Theben von den minyischen Erpressern und zum Lohn erhält Herakles die thebanische Königstochter Megara zur Frau. Bis hierhin war das alles Folge 32. In Folge 33 bis 36 kommen jetzt also die Arbeiten des Herakles und das kann man relativ schnell zusammenfassen. Herakles muss für den anderen Nachfahren des Perseus, also Eurystheus, arbeiten. Doch er zögert und in dem Moment schlägt Hera ihn mit Wahn, sodass Herakles seine Frau Megara und ihre gemeinsamen Kinder umbringt. In vielen anderen Versionen der Geschichte überlebt Megara übrigens. Das habe ich in meiner Version nicht erwähnt, ist aber eigentlich die häufigere Lesart. Danach dient Herakles dem Eurystheus. 10 Arbeiten soll er bewältigen, daraus werden dann aber 12, weil Eurystheus 2 der Arbeiten nicht anerkennen will. Also der Reihe nach, was sind die 12 Arbeiten? Als erstes bezwingt Herakles den nemäischen Löwen, als zweites die Hydra, dann die kerinytische Hirschkuh und den erymantischen Eber. Als nächstes reinigt Herakles die Stelle des Augias, vertreibt die stymphalischen Vögel, fängt den kretischen Stier ein, stiehlt die Rosse des Diomedes, holt den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte, die Rinder des Riesen Gerion, die goldenen Äpfel der Hesperiden und dann schlussendlich Kerberos, den Höllenhund aus der Unterwelt. Und während seiner Arbeiten erlebt Herakles natürlich noch ganz viele kleinere Abenteuer, die ihr in den letzten Folgen gehört habt. Bitte denkt immer daran, dass ich keine Hoheit über diese Geschichten habe. Ich erzähle immer nur eine Version. Ihr wisst, es gibt unterschiedliche Varianten der Geschichten. Es sind ganz viele kleine Elemente, die ich mir aus ganz vielen unterschiedlichen Texten zusammensammle. Die Mythen sind auch nicht logisch. Da kommen auch immer wieder so ein paar Logikfragen. Es ist leider einfach nicht logisch. Zum Beispiel über Spotify, da könnt ihr ja Kommentare schreiben. Und da hat jemand geschrieben, wie konnte denn Psyche dann das Wasser aus dem Styx holen, wenn man daran stirbt und so. Ja, es ist alles nicht unbedingt logisch. Das werdet ihr auch in dieser Folge wieder feststellen. Das ist eigentlich, wenn man genau hinguckt, in jeder Folge irgendwas unlogisch. Aber das sind eben Mythen, ne? Wer meinem Kanal auf Instagram oder auf Steady folgt, weiß, dass ich beim Schreiben dieser Folge einige Schwierigkeiten mit der Prioritätenfindung hatte, weshalb wir uns erst einmal in der letzten Folge mit Atalante und der Jagd nach dem kaledonischen Eber beschäftigt haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich einfach für eure Geduld, eure lieben Nachrichten und Kommentare bedanken. Ihr seid super. So, kommen wir also zurück zu unserem Helden Herakles. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen nacherzählt von Sophia Fabian. Herakles hat seine 12 Arbeiten erledigt. Er ist einerseits ein Mörder und gleichzeitig Griechenlands gefeierter Held und wird sich nun keineswegs zur Ruhe setzen, einige Kämpfe werden noch ausgetragen, aber er will auch eine neue Gattin finden. Das tragische Schicksal von Herakles erster Frau, Megara, und ihren Kindern kennt ihr bereits. Nachdem Herakles im Wahn seine eigenen Kinder umgebracht hat, hat die Ehe mit Megara keine Zukunft mehr. In der Variante der Geschichte, in der Megara das Ganze überlebt hat, trennen sie sich jetzt und Megara heiratet Herakles treuen Freund und Gefährten Iolaos. Herakles erfährt seinerseits, dass der König von Euchalia, Eurytos, gerade einen Bräutigam für seine Tochter sucht. Iole. Iole hat einige Brüder. Alle sind sie außerordentlich begabte Schützen, ihr Vater Eurytos auch. Also haben sie beschlossen, dass wer immer es schafft, Eurytos und seine Söhne im Bogenschießen zu besiegen, Ioles Hand bekommen soll. Herakles sagt sich, nichts leichter als das. Diese Königstochter Iole will er sich holen. Er geht nach Euchalia, fordert König Eurytos und seine Söhne heraus und gewinnt. Natürlich. Aber seinen Preis, Iole, bekommt er nicht. Eurytos kennt nämlich die Vorgeschichte des Herakles und hat Angst um seine Enkel. Ein Mann, der seine eigenen Kinder auf dem Gewissen hat wie Herakles, ist nun wirklich nicht der Schwiegersohn, den Eurytos sich vorstellt. Statt ihm seine Tochter Iole zu übergeben, verjagt König Eurytos also Herakles aus Euchalia. Herakles schwört Rache. Nur kurze Zeit später werden Eurytos Pferde gestohlen. Sofort fällt der Verdacht auf Herakles. Eurytos Söhne sind sich einig, dass sie mit aller Härte gegen Herakles vorgehen sollten. Nur einer, Iphitos, besteht darauf, dass man sicher sein müsse, dass Herakles es auch wirklich war. Ich, Vater, will zu Herakles gehen, um herauszufinden, ob er wirklich derjenige ist, der deine Pferde gestohlen hat. Eurytos lässt seinen Sohn Iphitos gewähren. Und so kommt Iphitos zu Herakles und befragt ihn zu dem Diebstahl. Herakles tut erst einmal freundlich, führt Iphitos auf die Stadtmauern und sagt: Schau dich um. Siehst du eure gestohlenen Pferde? Von hier oben, da müsste man die Tiere doch irgendwo grasen sehen. Nein, nichts. Ihr Leute aus Euchalia seid doch wirklich unglaublich. Erst verweigert ihr mir meinen mir zustehenden Preis, meine Braut. Und jetzt wagt ihr es, mich zu verdächtigen, euer Vieh gestohlen zu haben? Damit gibt Herakles dem Iphitos einen heftigen Stoß. Und Iphitos stürzt in die Tiefe. Es dauert nicht lange, da bestrafen die Götter Herakles für den Mord am unschuldigen Iphitos. Herakles wird von einer Krankheit befallen. Leider habe ich nicht rausfinden können, um welche Krankheit es sich handelt. Aber Herakles will nun wissen, wie er wieder gesund werden kann. Hilfesuchend geht er zum Orakel des Apollon in Delphi. Hier sitzt die Pythia auf ihrem dreibeinigen Schemel, dem Dreifuß, und atmet Dämpfe ein, die aus Rissen in der Erde emporsteigen. Als Herakles die Pythia nach seiner Krankheit befragt, verweigert sie ihm die Auskunft. Herakles wird wütend, aber die Pythia hält stand. Ein Mörder wie Herakles wird von ihr keine Antwort erhalten. Da entreißt Herakles der Pythia ihren Dreifuß. Apollon greift ein und versucht Herakles, den Dreifuß wieder abzunehmen. Der ganze Tempel gerät in Aufruhr, bis Zeus höchstpersönlich einschreitet. Er befiehlt Herakles, der Pythia endlich ihren Dreifuß wiederzugeben. Herakles gehorcht seinem Vater und bittet ihn, ihm zu erklären, wie er sich von seiner Krankheit befreien kann. Du musst dich als Sklave anbieten. Das durch deinen Verkauf eingebrachte Geld geht an die Kinder des Iphitos. Wenn sie entschädigt sind und du Buße getan hast, wird deine Krankheit sich legen. Gesagt, getan. Herakles bittet einen Freund, ihn auf dem Sklavenmarkt anzubieten. Schnell findet sich eine Käuferin, die bereit ist, eine ordentliche Summe für den muskelbepackten Mann zu zahlen. Königin Omphale, Herrscherin über Lydien. Sie kauft den Sklaven, ohne nach seinem Namen zu fragen, ohne zu ahnen, um welch großen Helden es sich hier bei ihrem Sklaven handelt. Ganz so, wie Zeus es befohlen hat, gibt Herakles Freund das Geld an die Kinder des Iphitos weiter. Herakles ist vom Mord an Iphikles gereinigt, von seiner Krankheit geheilt und findet langsam zu neuen Kräften. Einige Jahre lang arbeitet Herakles als tüchtiger Sklave unter Omphales Herrschaft in Lydien. Und er schafft Ordnung. Als zum Beispiel ein fremdes Volk einen großen Teil von Lydien plündert, nimmt er ihnen die gestohlene Beute wieder ab, zerstört ihre Stadt und versklavt sie alle. Außerdem fängt Herakles zwei dämonische Meisterdiebe ein, die Kerkopen. Je nach Sagenversion werden die Kerkopen anders beschrieben. Für die einen sind sie einfach geschickte Diebe, für andere Dämonen und wieder andere sagen, die Kerkopen sind Affen oder werden von Zeus in Affen verwandelt oder sie werden von ihm in Steine verwandelt. In einer Variante sind es viele unterschiedliche Kerkopen, in anderen, wie hier, sind sie nur zu zweit. Herakles hat gehört, dass die Kerkopen in Ephesos ihr Unwesen treiben und schlägt in dieser Gegend sein Lager auf. Nachts, als er schläft, schleichen sich die beiden Kerkopen auch schon an ihn heran. Sie machen sich einen Spaß daraus, den Schlaf des Helden zu stören. Zum Beispiel verwandeln sie sich in zwei dicke Fliegen und schwirren Herakles um die Ohren. Sie klauen seine Waffen und klappern damit herum und irgendwann wacht Herakles auf, schnappt sich die beiden Kerkopen, fesselt sie und schläft dann endlich in Ruhe aus. Am nächsten Morgen bindet er die beiden grinsenden Dämonen kopfüber an jeweils ein Ende eines Stabes, den er schultert. So hängt ein Kerkop kopfüber vor Herakles und einer hinter ihm herab. Er will sie zu seiner Herrin Omphale schleppen, doch einer der Kerkopenbrüder, und zwar der, der hinter Herakles baumelt, kichert plötzlich unbändig und kann kaum an sich halten. Von dort, wo er hängt, kann er den Hintern des Helden betrachten, und der ist stark behaart. Theia, die Mutter der Kerkopen, hatte sie vor einem großen schwarzen Hintern gewarnt. Also ruft der Kerkop seinem Bruder, der vorne hängt, zu: »Das ist er nun endlich, der große schwarze Hintern!« Und die Kerkopen lachen und scherzen so sehr, dass vielleicht selbst Herakles irgendwann mitlacht. Vielleicht, das sagen zumindest die einen. Herakles müsse so sehr lachen, dass er die Kerkopen gerne freilässt. Andere wiederum sagen, dass er sie einfach zu Omphale bringt, wieder andere, dass er sie tötet. Je nach Geschmack kannst du dir hier also aussuchen, wie die Geschichte für die Kerkopen ausgehen soll. So oder so, der Sklave Herakles hat noch anderes zu tun. Als nächstes befreit er Lydien, das Land seiner Herrin Omphale, von einem weiteren Missetäter. Syleus. Syleus hat einige Weinberge und es fehlt ihm scheinbar an Arbeitskräften, denn er zwingt vorbeiziehende Fremde mit Gewalt, seine Weinberge umzugraben. Herakles löst die Situation, indem er schlichtweg alle Weinreben bis auf die Wurzel ausreißt oder niederbrennt, und dann erschlägt er nicht nur den bösen Syleus selbst, sondern auch dessen Tochter, Xenodoke. Warum auch die Tochter sterben muss, wird übrigens nirgends erwähnt. Omphale wird jetzt langsam auf ihren tüchtigen Sklaven aufmerksam und fragt endlich nach seinem Namen. Sie macht große Augen. Herakles ist ihr Sklave. Sofort entlässt Omphale Herakles aus seinem Dienst und heiratet ihn auf der Stelle. Bald darauf wird sie ihm einen Sohn namens Lamus gebären. Doch Herakles wird nicht bei Omphale bleiben. Er ist befreit, einerseits von seiner Krankheit und nun auch vom Sklavendasein, also zieht unser Held weiter zu neuen Abenteuern. Und in dieser Zeit kommt Herakles viel rum. Zum Beispiel soll er Troja in dieser Zeit erobern. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das bereits erwähnt, Herakles wurde von Laomedon, Trojas König, übers Ohr gehauen. Als Herakles die Königstochter Hesione von einem Seeungeheuer gerettet hat, hat Laomedon ihm den abgemachten Lohn, nämlich seine schnellen Pferde, verweigert. Und nun rächt sich Herakles, indem er die ganze Stadt innerhalb kurzer Zeit einnimmt und König Laomedon samt Familie tötet. Und dann zieht Herakles weiter, und das habe ich schon im Adventskalender erzählt. Die Götter werden von den Giganten angegriffen und können sie nur mit Hilfe eines Sterblichen töten. Also lassen sie Herakles für sich kämpfen. Herakles versetzt einem Giganten nach dem anderen mit seinen Giftpfeilen den Todesstoß. Aber kommen wir zurück zu den Frauen des Herakles. Eigentlich hätte Herakles bei Omphale bleiben können, aber wie ihr wisst, hat er noch eine Rechnung offen. Eurytos hat ihm seinen Preis, die Königstochter Iole, verweigert. Herakles will sich Iole holen und Rache nehmen. Aber da kommt er in eine andere Stadt und erfährt, dass auch hier um die Hand einer Königstochter gefeilscht wird. Die Stadt heißt Kalydon, der König Eumaios. Seine Tochter, Deianeira, soll verheiratet werden. Ihr erinnert euch sicher an Kalydon. Die Geschichte von Deianeiras Bruder Meleagros haben wir uns in der letzten Folge angesehen. Und nun werben also einige Männer um die Hand der schönen Deianeira. Als Herakles auf den Plan tritt, verschwinden die meisten Bewerber recht schnell. Nur einer gibt nicht so leicht auf. Acheloos, ein Flussgott aus der Gegend. Beide versuchen, König Eumaios von sich zu überzeugen. Herakles erklärt, er sei nicht nur ein Halbgott, der Sohn des Zeus selbst. Nicht nur habe er die 12 Arbeiten vollbracht, auch dem Zorn der Hera hat er getrotzt. Er, Herakles, würde Ruhm und Ehre ins kalydonische Königshaus bringen. Eumaios nickt, das ist natürlich beeindruckend. Doch Herakles Rivale, Acheloos, lacht. Schau dir diesen Herakles gut an, Eumaios. Er behauptet, sein Vater sei Zeus. Im besten Fall ist er ein Lügner, denn wenn das stimmt, ist es noch schlimmer. Seine Mutter Alkmene war eine verheiratete Frau. Wenn er kein Lügner ist, dann ist er ein Bastard. Du hast also die Wahl. Willst du einen Lügner oder unehelichen Halbgott zum Schwiegersohn? Oder vielleicht einen ehrlichen ganzen Gott aus der Gegend, so wie ich einer bin. Mein Wasser fließt genau hier in Ätolien. Ich bin bereits ein Teil deines Reiches, Eumaios. Mehr noch, ich bringe die Fruchtbarkeit in dein Land. Mit angespanntem Kiefer muss Herakles zusehen, wie Acheloos Eumaios um den Finger wickelt. Der Flussgott ist ein guter Redner. Schnell geht Herakles dazwischen. Genug geredet, sollen unsere Muskeln entscheiden. Herakles fordert Acheloos zum Ringkampf heraus. Natürlich ist Herakles eindeutig der geübtere Kämpfer. Acheloos, in seiner menschlichen Form, kann dem Herakles kaum etwas entgegensetzen. Als Herakles ihn bereits nach einigen Sekunden im Schwitzkasten hat, nutzt der Flussgott seine Fähigkeit zur Metamorphose und verwandelt sich in eine Schlange. Herakles lacht. Er hat schon so einige Schlangen in seinem Leben besiegt. Bereits als Säugling hat Hera ihm 2 Schlangen in die Wiege gelegt, denen er mit seinen winzigen Händchen einfach die Luft abgedrückt hat. Und wer war es denn, der die zigköpfige Hydra besiegt hat? Diese kleine, einköpfige Schlange, in die Acheloos sich jetzt verwandelt hat, ist dagegen ein Kinderspiel. Herakles packt mit einer Hand zu und schnürt der Schlange Acheloos die Luft ab. Acheloos zischt und windet sich und verwandelt sich erneut. Diesmal in einen Stier. Und wieder muss Herakles lachen. Mit Stieren hat er auch schon so einiges an Erfahrung gesammelt. Den Stier des Augias zum Beispiel hat er besiegt, als er damals in Elis die Ställe gesäubert hat, und auch den wilden Stier von Kreta, den niemand bezwingen konnte. Ihn hat Herakles problemlos gebändigt. Also nutzt Herakles seine altbewährte Technik. Als der Stier auf ihn zugerast kommt, packt Herakles ihn bei den Hörnern und drückt den Kopf zu Boden. So kräftig packt Herakles zu, dass eines der beiden Hörner des Stiers abbricht. Acheloos gibt auf. Herakles hat gewonnen. Herakles heiratet Deianeira und nimmt sie mit nach Trachis, wo er sich nun niederlassen will. Doch auf dem Weg müssen Herakles und Deianeira einen reißenden Fluss überqueren. Es hat in letzter Zeit viel geregnet und so ist der Fluss zu einem heftigen Strom angeschwollen. Herakles könnte gerade so hindurchschwimmen, aber wie soll seine junge Gemahlin Deianeira ans andere Ufer gelangen? Da kommt ihnen ein Kentaur entgegen. Er heißt Nessos und bietet freundlich seine Dienste an. Gegen einen kleinen Lohn könne er Deianeira gerne über den Fluss bringen. Abgemacht. Deianeira setzt sich auf Nessos Rücken und lässt sich über den Fluss tragen. Herakles wirft seine Waffen über das Wasser auf die andere Seite des Flusses und schwimmt dann hinter dem Kentauren her. Doch als Nessos am anderen Ufer ankommt, wartet er nicht auf Herakles, sondern galoppiert plötzlich mit Deianeira auf seinem Rücken los. Herakles ruft, schwimmt schneller, kommt endlich am anderen Ufer an, greift nach Pfeil und Bogen, schießt und trifft gerade rechtzeitig. Ein Giftpfeil durchbohrt Nessos Haut gerade in dem Moment, als er versucht, sich an Deianeira zu vergehen. Der große Körper des Kentaurs bricht neben Deianeira zusammen. Bevor er stirbt, flüstert Nessos Deianeira etwas zu. Schau, Deianeira, wie Herakles Pfeil voll ist von meinem frischen Blut und das sich am Boden mit meinem Samen vermischt. Lass diese Flüssigkeit nicht verkommen, sie hat magische Kräfte. Falls Herakles dir einmal fremd geht, benetze sein Gewand mit dieser Tinktur und er wird nur noch dich lieben. Niemand weiß warum, aber Deianeira glaubt Nessos und bewahrt die angebliche Liebestinktur gut auf. Herakles bringt Deianeira nach Trachis. Sie bekommen gemeinsame Kinder und so vergeht einige Zeit, doch eine Sache lässt Herakles keine Ruhe. Die Geschichte mit Iole, der Königstochter, die man ihm verweigert hat. Herakles muss nach Euchalia zurück, sich an König Eurytos und seinen Söhnen rächen und endlich seinen ihm zustehenden Preis holen. Prinzessin Iole gehört ihm. Also bereitet Herakles seine Truppen vor und zieht in den Krieg. Deianeira bleibt allein in Trachis zurück und wartet. Und wartet. Und dann, eines schönen Tages, kommt endlich ein Bote, Lichas, zu Deianeira und überbringt ihr die freudige Nachricht. Herakles hat gesiegt. Er ist auf dem Weg zurück zu dir, nach Trachis. Mich hat er mit einigen Gefangenen aus Euchalia vorausgeschickt. Siehe selbst. Deianeira betrachtet die Gefangenen, die hinter ihm stehen. Ein junges Mädchen mit traurigen Augen ist darunter, das Deianeiras Aufmerksamkeit erregt. Dieses hübsche Mädchen, das jetzt wohl als Sklavin bei ihr schuften muss, scheint aus gutem Hause zu sein. Voller Mitleid schaut Deianeira sich das hübsche, schweigende Gesicht an, das sie an sich selbst erinnert. Auch Deianeira vermisst ihr Zuhause. Doch man klärt sie auf. Dieses Mädchen ist keine Sklavin, dies ist Iole. Herakles will sie als zweite Gattin ins Haus holen. Sie ist Deianeiras Nebenbuhlerin. Eine zweite Frau? Nessos hatte recht. Herakles ist ihr nicht treu. Doch statt ihre Eifersucht an Iole auszulassen, behandelt Deianeira sie weiterhin gut. Das arme Mädchen hat sich ihre Lage genauso wenig ausgesucht wie Deianeira selbst. Doch lieben soll Herakles nur sie. Glücklicherweise hat Deianeira die Liebestinktur aus Nessos Blut und Samen gut aufbewahrt. Die Zeit ist gekommen, sie zu nutzen. Genau so wie Nessos es ihr damals erklärt hat, beträufelt Deianeira ein Gewand des Herakles mit der Flüssigkeit, achtet penibel darauf, selbst keinen Hautkontakt mit der Flüssigkeit zu haben, legt das getränkte Gewand in eine kleine Box und gibt es dem Boten, Lichas, der sie dem Herakles bringen soll. Doch Nessos hat natürlich gelogen. Dies ist keine Liebes-, sondern eine Todestinktur. Als Nessos vom giftigen Pfeil des Herakles durchbohrt wurde, hat sein Blut sich mit dem starken Gift der Hydra vermischt. Herakles wird durch Nessos List, durch Deianeiras Wunsch nach Liebe und vor allem durch seine eigene stärkste Waffe sterben. Lichas überbringt Herakles das Gewand, und als Herakles es anzieht, gibt es keinen Ausweg mehr. Das Gift der Hydra dringt sofort durch die Haut des Herakles in seinen Körper ein. Ein brennender Schmerz überkommt den Helden. Er brüllt, versucht, das Gewand von sich zu reißen, doch die Fasern des vergifteten Stoffes haben sich bereits in sein Fleisch gebrannt. Wütend greift Herakles seinen Boten Lichas. Lichas fleht um Gnade. Da schleudert Herakles ihn auch schon ins Meer. Dann befiehlt Herakles seinem Gefolge, einen großen Scheiterhaufen zu errichten und anzuzünden. Er kann es kaum erwarten, dass die Flammen ihn verschlucken und von dem Schmerz erlösen. Als das Feuer langsam anschwillt, legt Herakles das Fell des nemäischen Löwen darüber und bettet sich darauf. Die Schmerzen des Gifts der Hydra sind so stark, dass Herakles dem Tod freudig entgegensehnt. Doch er wird nicht wirklich sterben. Nur sein sterblicher Teil, sein sterbliches Dasein ist beendet. Die Götter holen ihn zu sich auf den Olymp. Bacchylides beschreibt die Aufnahme des Herakles auf dem Olymp in seiner 5. Ode so: Als die Flammen emporschlagen, steigt ein Schrei des Schmerzes und des Triumphes empor. Denn inmitten der Flammen erscheint die Göttin Athene, und mit sanfter Hand führt sie den tapferen Herakles empor in den Olymp, wo die unsterblichen Götter wohnen. Dort wird er mit ewiger Jugend gesegnet, und sein Leid ist für immer beendet. So steigt der große Herakles in den Himmel auf, geehrt und verehrt von Göttern und Menschen gleichermaßen. Und die Götter geben ihm Hebe zur Gemahlin, die Tochter des mächtigen Zeus und der Hera, als Zeichen ihrer Gunst und Anerkennung. Dort lebt er nun in ewigem Glück, und sein Name wird für immer in den Liedern der Dichter erklingen, denn seine Taten sind unvergesslich und sein Ruhm wird niemals vergehen. So endet die Geschichte des Herakles, des größten Helden, der jemals lebte. Friede, Freude, Eierkuchen. Sogar Hera scheint Herakles endlich nicht mehr zu hassen und verheiratet ihn mit ihrer eigenen Tochter Hebe. Aber das wäre natürlich alles viel zu schön, ihr kennt die Mythen. Schauen wir einmal, was mit Deianeira passiert. Deianeira versteht, dass sie auf Nessos reingefallen ist, dass sie für den Tod ihres Mannes verantwortlich ist und nimmt sich das Leben. Iole heiratet den ältesten Sohn des Herakles mit Deianeira. Er heißt Hyllos. Hyllos und seine Geschwister, die Herakliden, werden kein ruhiges Dasein fristen. Eurystheus, der Herakles mit den 12 Arbeiten damals lange gepeinigt hat, tritt wieder auf den Plan. Er verjagt die Herakliden aus Trachis, sie suchen Schutz in Athen, und hier in Athen bringt Hyllos Eurystheus im Kampf um. Das war sie also, die 6. Folge zu Herakles, und hier schließen wir die Herakles-Sage ab. Sicher wird Herakles aber noch in dem ein oder anderen Mythos erneut auftreten. Und ich stehe jetzt vor der Frage, wie es weitergeht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn ihr Vorschläge habt, bin ich immer noch offen. Ich habe eine riesige Liste mit Vorschlägen und das Material wird uns jetzt noch für ein paar Jahre nicht ausgehen, also keine Sorge. Viele fragen mich nach dem Trojanischen Krieg, also der Ilias und der Odyssee, also Odysseus. Das dauert noch einen kleinen Moment, denn es ist vom Strang her jetzt noch nicht ganz logisch, dass wir dort weitermachen. Sondern ich möchte das ja so ein bisschen chronologisch halten, auch wenn es nicht ganz klappt. Das geht auch gar nicht bei dem Chaos der griechischen Mythen. Aber ein kleines bisschen muss ich es auf jeden Fall noch rausschieben. Auch vor allem, weil es eine Riesenbrockenarbeit ist. Und wenn ich damit jetzt anfange, dann hört ihr erstmal für eine Weile nichts mehr von mir. Bis zur nächsten Folge aber habe ich noch tolle Neuigkeiten für euch. Ihr könnt eine Folge mit mir in einem anderen Podcast hören. Wer mir auf Steady oder Instagram folgt, hat es bereits mitbekommen. Und zwar war ich zu Gast im Happy Potter Podcast, um nachzuforschen, welche Einflüsse aus der griechischen Mythologie es denn so in die Harry Potter Bücher geschafft haben. Da gibt es natürlich einige. Es hat sehr großen Spaß gemacht, diese Folge mit Sophia und Martin aufzunehmen. Schaut einmal selbst in der Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link, der euch zu Happy Potter und dieser Sonderfolge führt. Hier möchte ich mich jetzt bei allen Unterstützern des Podcasts bedanken. Über PayPal haben Ronny, Elias, Hendrik, Julia, Helene, Eva, Stefan, Nicole und Wolfram gespendet. Vielen Dank. Und bei Steady unterstützen mich Anja, Olaf, Monika, Isabella, Kleopatra, Sabine, Claudia, Stina, Sven, Christian, Florian, Jens, Nikolas, noch ein Sven, Annette, Stefan, Ingo, Helmut, Monika, Aline und Lena. Übrigens habe ich bei Steady ein erstes Spendenziel von 200 Euro eingerichtet. Wenn das erreicht ist, erstelle ich eine Extra-Folge zum Thema eurer Wahl. Natürlich haben Steady-Mitglieder Vorrang beim Wünschen. Es gibt also dann eine Wunschfolge. Vielleicht zu einer bestimmten Figur aus der griechischen Mythologie oder vielleicht wollt ihr eine neue Einschlaffolge. Schickt mir dazu gerne eine Nachricht auf Steady. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.